Jest live.
Reshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ve haaretz hayeta tohu vabohu ve koshet al pene tehom ve ruach Elohim merachefet al pene hamayim vayomar Elohim yehi or vayni or vaya Elohim et haor kitob ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר לילה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.
Ihr könnt es jetzt am Schluss dann noch einmal machen, ja, zum Abschluss, dass wir uns einhören langsam. Ja. Weil der Sinn jetzt, der Vortrag, also wo wir uns beschäftigen, ist wirklich, dass wir versuchen, uns lebendig zu machen, die Bilder, die dahinter stecken. Mhm. Hinter diesem Klang stehen nämlich sehr starke Bilder. Es ist also eigentlich eine Darstellung der Schöpfungsgeschichte in imaginativen Bildern. Und Steiner sagt eben, das Besondere der hebräischen Sprache ist, dass diese Bilder wirklich sehr klar entsprechen den Imaginationen, die ein Hellseher wirklich hat, wenn er diese Dinge schaut. Und in alten Zeiten, wenn die Menschen das rezitiert haben, wurden diese Bilder lebendig in der Seele, auch wenn sie nicht selber hellsichtig waren. Das ist eben das Interessante daran. Also das heißt, dass Moses die Schöpfungsgeschichte niederschreiben konnte, dazu bedurfte er hoher hellseherischer Fähigkeiten sogar. Aber er konnte es also gießen in die Sprache hinein. Die anderen können jetzt annähernd dieselben Bilder in ihrer Seele wachrufen, ohne dass sie selber hellsichtig sind. Und damit eine sehr imaginative, bildhafte Vorstellung davon gewinnen. Und das heißt, es steckt in diesen knappen Zeilen eigentlich, weil im Grunde ist ja die Genesis im Vergleich zu anderen Schöpfungsgeschichten sehr karg. Im Grunde, das ist was sehr Kurzes, Knappes, aber in den Bildern steckt sehr viel drin und die sind das Eigentliche. Und das lässt sich aber auch nicht wirklich übersetzen in eine andere Sprache. Ja, weil zum Beispiel das Bereshit heißt nicht am Anfang, es ist höchstens insofern sinnvoll, als es das Bild schildert, das am Anfang der Schöpfung dasteht. Aber es schildert dieses Bild in gewissen Details. Das haben wir versucht, das letzte Mal uns zu erarbeiten, und das werden wir jetzt noch mal kurz wiederholen und dann weitergehen. Ich möchte sagen, aber
das
auch
ist so eine Art Öffnung eigentlich, ne? Dieses Bereshit ist jetzt.
Es hat was damit zu tun. Es hat was damit zu tun. Es ist auch in dem Buch, ist auch was Umhüllendes drinnen.
Ich habe letzte Woche ein Bild gegeben von Rudolf Steiner, der hat, glaube ich, diesen Mysterium gegeben, Pforte der Einwahl.
Ja.
Und dann Merkur auftaucht, heißt das.
Ja.
Hast du es gesehen?
Nein.
Das ist ein Kreis? Ein Kreis?
Achso, das Merkur-Siegel meinst du, oder?
Wenn das Merkur auftaucht, weil er das, glaube ich, zur Rhythmie, zur Pforte der Einwand gegeben hat. Das ist ein Kreis, den es so wie eine Blume.
Genau.
Und dann im Zentrum ein Punkt, so Strahlen,
sechs
Richtungen.
Richtig.
Und um diese gerade, diese radiale Linien so ein spiralartiges. Und du letztes Mal gesagt,
schaut sehr ähnlich. Ist richtig, ja. Ist richtig, ja, das müssten wir uns noch genauer anschauen, das zu vergleichen. Weil wir haben das letzte Mal ein Bild entwickelt. Setzen wir uns einmal. Ja. Also wir haben versucht, wirklich aus den Formkräften, namentlich der Konsonanten heraus, jetzt ein Bild zu entwickeln. Und da ist es eben am Anfang, ist es dieses Buh, das Umhüllende. Buh ist immer ein Ball, eine Blase, etwas, was eine Hülle hat, was innen in gewisser Weise einen Leerraum aber auch hat, oder zumindest einen dünneren Raum. Also was aber nach außen
abgeschirmt. Das heißt, es hat was Umhüllendes, dieses B auch in sich. Im Übrigen haben wir auch gesagt, es wird als B gesprochen, weil in dem Schriftzeichen, in dem Bet, ein Punkt drinnen ist. Das ist kein Vokalisierungspunkt. Also schaut das rechteste Zeichen. Dieses
ganz außen?
Ganz außen, ganz rechts außen.
Ah,
da ist drinnen ein Punkt. Mhm. Das ist ein sogenannter Dagesh, nennt man den. Aha. Es gibt nämlich bestimmte Konsonanten, die weicher oder härter ausgesprochen werden können. Es kann nämlich auch weicher als W ausgesprochen werden. Dann ist es ohne Punkt. Dann ist dieser Punkt drinnen nicht vorhanden.
Ich habe im Internet auch den Text gefunden.
Ja.
Auch gab es im Hebräisch, Griechisch, Lateinisch und Deutsch.
Ja. Das ist, da gibt es eine schöne Seite, wo viele solche Texte sind, ja.
Die E nach dem B, die war oben geschrieben.
Genau, ja, richtig, ja, genau. Ich habe es da in meiner Überschrift da dann auch so geschrieben, im kleinen E oben. Ist richtig. Es ist, wobei, habe ich auch das letzte Mal gesagt, heute wird es oft als ganz normales E trotzdem auch gelesen. Also ich habe mal es angehört, verschiedene Fassungen, manche lesen es wirklich Bereshit. Also da wird es voll als E gesprochen auch. Aber in der Urfassung wurde es nur wirklich schwach angedeutet, so als Art Schwarlaut angedeutet. Bereshit. Also in dem Buch sagten wir, haben wir so eine Umhüllung drinnen, eine Hülle. Also alles spielt sich jetzt im Inneren so eines geschützten Raumes ab, wenn man so will. Wobei Raum insofern man nicht falsch verstehen darf, weil wir sagten auch, dass alles spielt sich im Seelischen ab, im Seelenraum, also im Astralen. Nicht im äußeren sinnlichen Raum. Also die ganze Schilderung der Genesis schildert eigentlich keine äußeren Ereignisse, sondern seelische Ereignisse, die in der Seelenwelt sich abspielen. Da mögen sich oder sogar mit Sicherheit spielen sich gleichzeitig äußerliche Vorgänge auch ab. Das heißt, die Schöpfung tritt auch schon äußerlich in Erscheinung, aber das wird eigentlich nicht geschildert, sondern es wird innen von der Seelenseite geschildert. Eigentlich könnte man sagen, es ist das, was die Elohim, die Schöpfergötter, im Zuge der Schöpfung erleben, was die empfinden dabei, was die erleben dabei. Das ist im Wesentlichen der Inhalt dieses ersten Kapitels der Genesis. Es gibt ja dann noch die zweite Schöpfungsgeschichte, die anschließt, wo scheinbar wiederholt sich alles noch einmal. Das ist dann, wo Adam und Blisim den Odem in die Nase und so weiter. Adam kommt zwar schon vorher schon einmal vor, aber dann kommt erst die Geschichte mit dem, also er formt den aus Lehm und so weiter, aus dem Staub der Ackererde oder wie auch immer und blies ihm den lebendigen Odem ein. Und
kommt auch vor?
Ja, das mit Adam und Eva, das kommt nämlich da noch nicht vor. Und auch der Garten Eden, also das Paradies, kommt erst in der zweiten Schöpfungsgeschichte vor, nicht in der ersten. Also die erste schildert eben rein die Erlebnisse der Elohim in der Seelenwelt. Nämlich mit der zweiten Schöpfungsgeschichte geht es dann schon viel mehr auf die ätherische Ebene. Ist auch noch nicht die äußere sinnliche. Auch noch nicht, aber die ätherische, also das ist dann schon eine Stufe tiefer.
Oder höher.
Naja, tiefer meine ich jetzt in dem Sinn näher zum Sinnlichen, zum Irdischen. Also es ist. Weil es vom Seelischen steigt ins Ätherische herunter, wenn man so will, und dann geht es ins Sinnlich-Physische als letzte Stufe. Also die inneren Erlebnisse der Elohim. Dann haben wir gesagt, in dem E, was liegt im E drinnen, im Vokal E. E, die Geste dazu, die macht man halt am meisten, das ist die des sich selbst Spürens, also das die an sich haltende Geste, hat aber mit dem Bewusstwerden auch zu tun. Ich spüre mich an mir selber. Also indem da zweimal, also am Anfang eher schwach noch, aber dann weiter hinten, Brigitte, dann noch einmal das E vorkommt, ist auch ein gewisses sich selbst spüren der Elohim bereits drinnen, ein sich spüren bei dieser Tätigkeit, die jetzt beginnt, und die beginnt mit dem R, mit dem R. Das ist das zweite, das ist dieser Winkel. Dieser Winkel mit den zwei Punkteln darunter. Die zwei Punkteln darunter, indem sie nebeneinander sind, deuten ein E an. Die unterm Bu, unterm ersten, die zwei Punkte untereinander deuten an, dass es nur dieses schwache E ist, das nur als Schwa-Laut gesprochen wird.
Und der Punkt drinnen heißt,
dass es... Und der Punkt drinnen heißt, dass es als Bu und nicht als Wu gesprochen wird. Also es ist kompliziert am Anfang.
Das ist der Tagesch, hast du gesagt.
Das, der Punkt da drinnen ist der Tagesch, genau. Mit welchem D? Tagesch. Der Tagesch.
Der wie Dora?
Wie Dora, ja, wie Dora, genau. Nicht wie Theodor. Dora, Dagesh, Dagesh. Dann kommt dieses Aleph, das wird überhaupt nicht gesprochen. Das gibt nur, das ist das, was wie ein X ausschaut. Das ist nur so ein neuer Stimmansatz, der kommt. Das Aleph, aus dem das Alpha oder unser A auch geworden ist, ist aber kein, mit dem Hebräischen, kein Vokalzeichen. Also die Vokale werden nicht als Buchstaben geschrieben. Und wir haben gesagt, das ist so eine Art Einschaltlaut der Stimme. So ein neuer Stimmansatz. Ich habe im Deutschen ein Beispiel gebraucht, ein Wort verreisen. Da ist ein neuer Stimmansatz, verreisen. Im Gegensatz zu vereisen. Da wird es in einem Durchsprung vereisen, also eine Scheibe vereist, aber wir verreisen. Das ist ein neuer Ansatz. Das heißt, wir haben in der deutschen Sprache sehr wohl auch immer wieder diesen neuen Stimmansatz drinnen, aber wir haben kein extra Zeichen dafür, wir schreiben es nicht.
Und das heißt Aleph?
Das heißt Aleph, ja.
Mit F geschrieben am Ende.
Mit F geschrieben, ja. Genau, Aleph, ja. Das ist die moderne Schreibweise. Früher hat man es mit PH auch geschrieben, das ist unterschiedlich.
Eigentlich jeder Buchstabe ist ein Bild, oder?
Jeder Buchstabe ist ein Bild, ist aus einem Bild entstanden. Das B, zum Beispiel das Bet, ist ein Haus, soll ein Haus darstellen, allerdings ist es um 90 Grad gedreht, das ist lustig, weil im phönizischen Original ist es, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, steht es noch richtig sozusagen. Und die haben es dann aus irgendeinem Grund gedreht. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist ein gedrehtes Haus. Vielleicht noch ein Erdbeben, keine Ahnung.
Und diese Krone ist dann...
Die Krone... Und das Punkterl oben drüber. Oben drüber ist auf der rechten Zacke... Ist ein Punkterl, das heißt, dass es als Sch gesprochen wird. Wäre das Punkterl auf der linken Zacke außen, dann wird es als S gesprochen. Also in dem Fall, so wie es da steht, ist es das Shin, ansonsten ist es das Sin. Ist aber dasselbe Zeichen, nur unterschieden durch das Punkterl darüber. Das ist also wieder kein Vokalpunkt, sondern der gehört zum Buchstaben dazu.
Shin heißt das?
Shin, ja. Mit Sch geschrieben, Shin. Das ist ein ganz wichtiger Buchstabe. Aleph auch. Aleph, Shin und das Mem, das haben wir doch noch nicht, auf das werden wir dann bald kommen. Das sind die drei Mütter. In der Kabbala nennt man das die drei Mütter. Also das Aleph, dann das Shin, also das Aleph ist das, was wie ein X ein bisschen ausschaut. Aber nicht ganz als X geschrieben wird, weil der zweite Balken nicht durchgehend, sondern versetzt ist. Dann das Shin, eben diese Krone oder wie immer, diese mit den drei Zinken. Und das Mem, das kommt aber erst vor dem Wort Elohim, also im dritten Wort am Ende. Das, was so ein bisschen wie ein O ausschaut, nämlich.
Ja, das heißt Mem.
Mem. Und zwar, das hat nämlich wieder interessanterweise, dass es noch komplizierter wird, hat es zwei verschiedene Schreibweisen. Es wird anders geschrieben, wenn es mitten im Wort vorkommt oder wenn es am Ende des Wortes vorkommt. Wenn es am Ende vorkommt, ist es so da wie bei Elohim, also so wie ein, weiß ich nicht, Viereck oder O oder so irgendwas. Und wenn ihr schaut im Wort Hajamayim, da ist Sch, da ist wieder diese Krone drinnen, diese Dreizack, und daneben ist ein M, ein Mem. Daneben nehme ich noch links, weil wir müssen jetzt immer uns angewöhnen, von rechts nach links zu lesen. Ja, genau, 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 das ist das ein, genau, genau, das am Ende des Wortes wird anders geschrieben, das wird geschlossen geschrieben und ein bisschen eckiger geschrieben, und das drinnen ist ein bisschen runder und nicht ganz geschlossen.
Und bei diesem Sch, da gibt es auch einen Punkt da drinnen.
Ja.
Oben rechts?
Ist richtig, ja.
Drinnen auch.
Ist richtig. Da bin ich ganz ehrlich gestanden jetzt überfragt, was das bedeutet.
Ja, dass man es voller spricht.
Ich glaube, am besten, wir suchen einen Rabbi,
genau.
Dass ihn das aussprechen, das ganze Text. Und wir nehmen es auf.
Ja, aber die Aussprache, so wie wir es jetzt geübt haben, stimmt so einigermaßen. Es liegt zumindest, sage ich mal, in der Bandbreite drinnen.
Ja.
Weil es ist durchaus unterschiedlich. Also ganz gleich sprechen sie es auch nicht alle aus. Also es ist nicht so einfach. Ich möchte nicht behaupten, dass ich da in alle Geheimnisse dieser Schrift und Sprache eingedrungen bin. Also was für uns wichtig ist, dass wir eben bisschen einen Eindruck vom Lautcharakter bekommen und eben vordringen zu den Bildern, die dahinter stehen.
Hashamayim.
Hashamayim, genau, da ist so ein Betonungszeichen dann über dem letzten A da. Hashamayim. Ja, also was liegt in dem Bereshit drinnen? Bereshit. In einer Hülle beginnt sich mit dem R etwas zu erregen. Das R ist ein Laut, der eine starke Bewegung, von mir ist eine Drehbewegung ausdrückt. Und genau, da rollt etwas und dem entspricht eine, möchte ich sagen, starke innere seelische Erregung eigentlich. Was fast Triebhaftes, könnte man sagen. Im Wort Trieb steckt es nicht umsonst drinnen. Also ein starkes sich Erregen auf jeden Fall. Also es beginnt eine große Erregsamkeit innerhalb dieser Hülle jetzt. Dann kommt dieses Alef, das Ganze ein bisschen absetzt. Das R ist im Übrigen vokalisiert mit E. Bereshit, also eh noch einmal dazu, das heißt in dem inneren Regen wieder Selbstbewusstsein dabei, sich selbst spüren, die Elohim spüren sich in dieser inneren Erregung. Und im Sch, was spüren wir im Sch? Was könnte es sein? Also da ist
Ist der Atem?
Ja, das ist noch viel weniger stark gefasst. Im Sch ist es viel geformter schon, viel komprimierter. Nicht? Weil, also wenn ich zum Beispiel vergleiche mit dem H überhaupt, dann ist das ist viel eingefasster, viel komprimierter, richtig. Also es ist ein Strömen, ein Strahlen von mir aus auch, aber das hat was sehr viel Geformteres. Also es schießt ein bisschen stärker in die Form jetzt hinein, das Ganze. Es kommt ein gewisses, ja fast stoffliches Element hinein dadurch. Ja, beim S, sagt sogar Steiner mal im S, schießt der Geist in die Materie. Da verfestigt er sich ganz beim Sch. Ist es nicht so, nicht ganz so fest, da ist es ein bisschen weicher, aber doch, es ist also eine deutliche Verfestigungstendenz drinnen. Wir haben aber auch gesagt, bei den Hebräern ist das Sch, sie fassen es vorhin auf auch als das Zischen des Feuers. Also auch das heißt eher die Wärmeströmung, die drinnen ist. Also es ist ein Strömen, könnte man sagen, aller Elemente, die strömen können. Es kann die Wärme strömen, es kann die Luft von mir aus strömen, es kann auch das Wasser strömen. Bei den Hebräern ist am ehesten das Bild der strömenden Wärme, der strömenden, strahlenden Wärme dahinter. Also das Shin ist bei ihnen nämlich auch der Laut fürs Feuer.
Aha,
ist eben eine der drei Mütter. Das Aleph interessanterweise ist der Laut für die Luft. Das Shin für das Feuer und das Mem, von dem wir vorhin gesprochen haben, das in den zwei verschiedenen Formen vorkommt, das ist das Wasser, genau. Das, und für Erde gibt es keine dieser drei Mütter. Das ist ganz interessant. Gibt es eigentlich keinen eigenen Buchstaben, der dafür so definitiv zuständig ist. Das heißt, was beschreiben Sie mit diesen drei Müttern? Und das ist auch völlig richtig. Sie beschreiben damit nämlich Wärme, Luft und Wasser als die drei Mütter des Erdendaseins im Grunde. Und das heißt, was ist das? Die Wärmewelt war der alte Saturn, die Luft. Das Luftelement ist entstanden auf der alten Sonne, das Wasserelement auf dem alten Mond. Und dann geht es erst in die Erdentwicklung. Und da, überhaupt am Beginn der Schöpfungsgeschichte, gibt es dieses feste Erdelement noch nicht. Aber aus den drei Müttern, das heißt aus den drei früheren planetarischen Verkörperungen der Erde, geht jetzt eine neue Schöpfung hervor.
Erster Tag, das ist dann diese Schöpfungsgeschichte, es geht um den dritten Zustand der Erde, den vierten Zustand.
Der vierte, genau. Die vierte Runde der Erdenentwicklung, um die geht es jetzt. Okay. Also weil wir haben zuerst einmal Wiederholung noch einmal des alten Saturn, der alten Sonne, des alten Mondes und dann geht die vierte große Runde an und in der passiert jetzt das.
Das ist der Anfang wirklich.
Ja, wobei also das sich auch nicht einmal noch ganz auf den Anfang bezieht, sondern es bezieht sich auf den Moment eigentlich, wo dann Erde und Sonne sich voneinander trennen, haben wir gesagt. Das ist also noch ein bisschen später, weil bis dahin war jetzt immer die Entwicklung so, dass es im Wesentlichen ein planetarisches Gebilde war, das sich noch nicht getrennt hat in mehrere Weltenkörper sozusagen. Aber hier kommt als Neues das dazu, dass sich also jetzt diese Trennung vollzieht. Das ist das ganz Wesentliche, dass sozusagen das Leuchtende, Strahlende hinausgeht und was anderes, Dunkles, Finsteres, gesondert davon übrig bleibt. Und das ist dann unsere Erde. Also etwa da, kurz vor der Trennung setzt das ein. Weil wenn es da heißt, jetzt vom Inhalt her genommen, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, dann ist mit dem Himmel eigentlich gemeint, jetzt trennt sich die Erde als selbstständiger Körper von der Sonne und auch der ganze Sternenhimmel wird sichtbar zu dem Moment. Aber schon diese ganze erste Zeile natürlich ist im Prinzip ein sehr, sehr langes Geschehen. Also wenn man das jetzt in äußeren Jahren messen wollte, wären das Jahrmilliarden wahrscheinlich. Wobei diese Datierung dann nicht wirklich viel Sinn macht, weil jede Vergleichsbasis fehlt. Aber es ist also kosmische Zeiträume, es laufen da ab von dem ersten Moment. Also starke innere Regsamkeit, jetzt wir sind jetzt wieder bei dem Brigitte, in dieser Hülle. Durch das Aleph, durch den neuen Stimmansatz, sagten wir auch, ein bisschen bricht diese Hülle auf, dadurch ist ein gewisser Bruch in dem ganzen Wort da drinnen. Also es müsste auch so mit einem leichten neuen Stimmansatz gesprochen werden, Brigitte, Brigitte. Also das mit dem Jit ist ein neuer Ansatz. Und wir werden dann gleich sehen, warum das ganz besonders wichtig ist, weil da drin liegt nämlich schon der Keim zur Trennung dann. Zu der Trennung, die sich dann im weiteren Teil des Satzes vollzieht. Aber die kündigt sich da schon an, ganz leicht. Weil mit dem Brr am Anfang eigentlich, oder mit dem Brr, Brr, da ist vor allem einmal die innere Regsamkeit, die innere seelische Regsamkeit der Elohim angedeutet. Mit dem Sch oder Schit strömt etwas seelisch-substanzielles hinein. Das ist was mehr Stoffliches, aber seelisch-stoffliches.
Ich denke vor allem durch das T am Ende. Ne? Das ist ja immer ein Einschlag.
Ja, das T ist ein Einschlag, genau. Das T ist ein Einschlag, das T... Da haben wir das letzte Mal gesagt, weil das T ist ja auch immer der Einschlag des Geistes. T, t, wenn der einschlägt. Wir haben gesagt, damit wird auch in gewisser Weise der Schöpfungsfunke gezündet. Auch das. Und zugleich ist es aber auch der Laut des festen sich Hinstellens. Da wird was hingestellt in die Welt. Also man könnte sagen, wenn man sagt Einschlag des Geistes, könnte man auch sagen, die Inkarnation des Geistes. Das heißt, mit dem Tu schlägt er ein und stellt sich aber jetzt fest auf die Erde hin. Das heißt, er schwebt nicht mehr irgendwo in den Höhen, sondern der Blitz schlagt ein, aber er kristallisiert sozusagen da unten auch, wenn man will. Also er verkörpert sich. Und eben mit dem Sch...
Vielleicht auch das Trennende, wenn du sagst, also das
ist... Auch was Trennendes, natürlich.
Der Moment, wo sich also... die Sonne sozusagen ausscheidet, wo die Sonne ausscheidet, die Erde, kann das auch dieses Trennende sein.
Ja, ja, ist es in gewisser Weise, ist es auch dadurch, weil nämlich durch den Einschlag des Geistes wird ja das Ganze jetzt in Bewegung gesetzt. Dadurch, dass bis dahin ist es eigentlich noch Vorbereitung. Die Elohim erleben eine innere Erregsamkeit, aber die hat noch nicht das Schöpferische. Sie spüren eine starke Erregung. Es wurlt in ihnen sozusagen. Es geht unheimlich rund in ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes ausgedrückt durch das R. Und zugleich strömt aber auch mit dem Sch irgendwas substanzielles, seelenstoffliches herein. Also etwas, was mit der Wärme verwandt ist. Wenn man das Shin jetzt wirklich ganz deutet als Wärmeströmung, so wie es die Hebräer aufgefasst haben.
Aber das ist noch alles zu wenig.
Das ist noch alles zu wenig. Und jetzt schlägt in das Ganze dann das Tu ein und bringt jetzt eigentlich erst das Ganze so in Bewegung, dass was Neues entsteht. Geht bis jetzt ins die Ingredienzien, könnte man sagen. Und wir haben ja letztes Mal gesagt, nämlich mit dem Stofflichen, das hereinströmt, aber bitte immer als Seelisches gedacht. Ja, also das ist so schwierig. Seelisch-Substanzielles. Also Wärme, Seelenwärme, aber wirklich dichte Seelenwärme sozusagen. Aus dem ist ja lange Zeit auch der alte Saturn, hat aus nichts anderem bestanden als so verdichteter Seelenwärme. Und nur in der allerdichtesten Phase wurde es auch äußere Wärme, was man vergleichen kann irgendwie mit unserer äußeren Wärme. Aber die meiste Zeit ist es eigentlich seelisch-substanzielle Wärme. Und von der sagten wir, das kommt nämlich herüber aus den alten Entwicklungen. Letztlich vom alten Saturn nämlich. Das heißt, diese Substanz haben die Elohim nicht selber geschaffen, sondern die ist zwar vergeistigt worden wieder, weil ja zwischen den planetarischen Verkörperungen immer ein rein geistiger Zustand ist. Das heißt, es verschwindet immer aus dem Äußeren und kommt jetzt, indem das erklingt, sozusagen strömt es wieder herunter, bis in die Seelenwelt zumindest. Aber es ist nicht geschaffen von den Elohim, sondern es hat seinen Ursprung in Wahrheit auf dem alten Saturn und dort sagten wir, es entstand durch das Willensopfer der Throne. Die Throne, also noch viel höhere Hierarchien als die Elohim, haben sozusagen ihre Willenskräfte in der Art hingeopfert, dass daraus substanziell etwas entstanden ist. Und im Grunde ist das, diese Willenssubstanz der Throne, ist das, was selbst heute hinter allem Materiellen steckt, als Kern. Nicht, weil, ich meine, wenn wir es heute mit, weiß ich nicht, mit der Atomtechnologie oder was herausholen, dann merkt man, wie viel Energie da drinnen steckt. Und das ist eigentlich diese Energie des Ursprungs in Wahrheit, die Willenskraft der Throne in Wahrheit. Also das heißt, wenn wir das herauslocken, führen wir die Welt in gewisser Weise so im ganz kleinen Maßstab zurück an den Zustand, wie es im alten Saturn war. Also dorthin gehen wir zurück damit in gewisser Weise. Aber gewaltige Energien stecken da dahinter. Die sind nur immer stärker verdichtet und komprimiert worden und sind halt jetzt fest zusammengehalten, aber wehe, wenn sie losgelassen. Aber das stammt von den Thronen und alle anderen nachfolgenden Entwicklungen bauen auf das eigentlich auf. Also das heißt, das eigentlich Stoffliche haben die Elohim nicht geschaffen, sondern sie geben ihm nur eine neue Erscheinungsform. Und die, bitte? Sie arbeiten damit, genau. Und die neue Erscheinungsform ist dann in letzter Konsequenz eben das feste Erdelement. Das heißt, das, was kristalline Formen annimmt. Darum heißen die Elohim ja auch Geister der Form. Weil bis dahin war das dichteste das flüssige Element, das Wasserelement, das von sich aus höchstens die Kugelform, die Tropfenform annehmen kann. Und das ganz Neue, was die Elohim dann im Zuge dieser ganzen Schöpfungsgeschichte hineinbringen, ist eben jene Formkraft, die es bis zum kristallisierenden Element bringt. Und das ist dann das feste Erdelement erst. Aber was wir jetzt in diesem ersten Wort drinnen haben, ist also in einem abgeschlossenen Raum, wenn man will, in dieser Hülle, in dem P, regen sich die Elohim. Also die kommen in eine Tätigkeit hinein, in eine innere seelische Erregung, wenn man will, in das Ganze strömt hinein die Wärmesubstanz, die Feuersubstanz, die letztlich vom alten Saturn stammt. Und wenn diese Ingredienzien da sind, dann schlägt der Geist in das Ganze ein und zündet den Schöpfungsfunken. Und damit kommt jetzt die ganze Entwicklung ins Rollen. Also nur insofern, als diese Ereignisse am Anfang stehen, ist die Übersetzung im Anfang gerechtfertigt. Aber sie gibt uns also überhaupt keine Auskunft, das deutsche Wort, über dieses Bild, das dahinter steht. Und für den Hebräer, für den hebräischen Eingeweihten oder auch für die, die dann selbst nicht hellsichtig waren, aber eben versucht haben, anhand der Schrift das nachzuempfinden, für die war wichtig, dieses Bild zu erleben.
Die haben eine Ahnung davon.
Die haben eine Ahnung, zumindest eine Ahnung bekommen, und mehr als eine Ahnung kann man zunächst nicht bekommen. Man muss mit diesem Bild, das man aus den Lauten entwickelt, einfach wirklich in der Meditation immer wieder umgehen. Das heißt, sich immer wieder dieses Bild aufbauen, versuchen es nachzuerleben in seinem Aufbau, und dann wird es mit der Zeit immer konkreter. Auch eines, was gleich wichtig ist: dieses Bild alleine für sich, und das ist aber so typisch für die Imaginationen, sagt eigentlich noch gar nicht, was es wirklich ist. Weil wir wissen jetzt, wir beziehen es auf die Schöpfungsgeschichte, aber wenn ich jetzt nur das Bild schildern würde, also eine Hülle, darin regt sich etwas, dann entsteht ein gewisser Bruch, da strömt was und dann schlagt was ein. Ob man da gleich drauf kommt, dass das die Schöpfungsgeschichte ist, ist fraglich. Richtig. Aber das ist so typisch für Imaginationen. Es ist ein Bild da, das Bild ist relativ konkret. Es ist eine Hülle, in der beginnt sich etwas zu drehen, zu regen. Ein gewisser Bruch entsteht drinnen mit dem Aleph. Es strömt etwas. Was wir noch nicht besprochen haben, ist das kleine Beistrichel, das Apostrophal da. Das ist ein ganz wichtiger Laut, das J, das hier durch die Vokalisierung. Das sind die Batzen, die da unterm Schien darunter sind, geben die Vokalisierung an, die andeuten, dass das als I ausgesprochen wird, nicht als J, sondern als I, Brigitte. Das J ist
eigentlich in der Wille bisher sehr, also diese Wärme, dieser Wille von den Thronen, bisher abgegangen. Ob das nicht vielleicht in diesem I?
Naja, im I liegt jetzt, und warum ich am Anfang gesagt, was Strömendes oder Strahlendes auch. Ja. Im I haben wir immer diese etwas Bestimmendes drinnen einmal, so etwas sehr Definitives, aber auch diese eine Richtung, eine ganz etwas Strahlendes. Also diese Wärmeströmung ist nicht irgendwie, sondern die strahlt eigentlich. Darum habe ich auch gesagt, Wärmestrahlung.
Das I hat ja auch bei uns einen Punkt interessanterweise, ne? Den Strich und den Punkt.
Richtig, ja, richtig. Und dieses J, das in dem Fall als I ausgesprochen ist, das J ist aber immer, das J ist kein Vokal, weil es auch ein Konsonantenzeichen. Es wird erst durch die Vokalisierung zu einem Vokal und dann als I in dem Fall gesprochen.
Und das heißt J, das I?
Das heißt J, ja, wie J, wie unser... Wie, na, auch mit weichen T, aber es wird eher J gesprochen.
Ich habe jetzt mit dem russischen Alphabet gedacht, eigentlich im russischen
Sche. Ja.
Das sind auch so
wie R,
ne?
Ja.
Und T, das ist so eine Linie, gerade.
Ja.
So oben.
Mhm. So. Ist richtig, ja, das ist eh wie unser T im Wesentlichen auch. Mhm. Richtig.
Und auch die Chinesen haben für diese Elemente Zeichen.
Ja, natürlich, natürlich, richtig, ja. Das J nur so als Anmerkung ist insofern interessant, weil es gilt als der Ursprung aller Buchstaben. Mhm. Aus dem J, nämlich aus dem Schriftzeichen des J, so sagen zumindest die Kabbalisten, sind alle anderen entstanden. Das ist also sozusagen das Urkonsonantenzeichen. Und hängt aber eben, ist sehr nahe an dem I dran und hat was mit dem Ich zu tun. Das ist der Hinweis, also es hat was mit dem Ich zu tun. Und das ist insofern sehr stimmig, als ja die Erdenwelt zu tun hat, damit dass hier der Mensch sein Ich entwickelt und dass die Elohim ihr Ich hinopfern. Also das Menschen-Ich ist zu verdanken dem Ich-Opfer der Elohim. Also diese Erdentwicklung ist ganz stark mit dem Ich-Prinzip verbunden.
Und aber es fehlt mir nur immer der Wille.
Naja, das ist ja richtig. Er ist verdeckt, weil wir es da eben nicht mehr mit dem Willen selber zu tun haben, sondern er ist zur Substanz geronnen, zu dem Sch. Vielleicht wird das deutlich auch im weiteren Zuge des Vortrags. Da werde ich nämlich auch einige Vergleiche noch anstellen, wo das vielleicht auch ein bisschen spürbar ist, nämlich der Unterschied zwischen der Tätigkeit, die dahinter steht, der Seelenkraft, die dahinter steht, und dem Ergebnis, das herauskommt. Und das ist sozusagen das Produkt, das herauskommt. Der Wille steckt zum Beispiel sehr stark, im Deutschen ja sehr stark im Wo, in dem Wo. In der Sprachgestaltung sagen wir immer, das Wo ist nur dann richtig gesprochen, wenn ich spüre, ich setze mich gegen einen Widerstand durch. Wenn ich nur Wo sage und es nur rausblase, ist es nicht, sondern es ist dann gut, wenn ich einen starken Widerstand spüre und Wo, gegen den drücke ich mich durch. Oder es ist der Widder, der mit den Hörnern stoßt. Also da ist eine immense Kraft drinnen, die aber etwas auch mit Besonnenheit trotzdem zu tun hat. Also zumindest es kommt vom oberen Pol, es ist nicht reine Triebkraft. Man könnte sagen, es ist mit dem Kopf durch die Wand. Aber es ist nicht, was aus den unteren Regionen kommt, das Bild, sondern von da oben. Also bei den Cholerikerübungen oder so ist es der Choleriker aus dem Kopfbereich oben, aus dem Sinnesbereich. Also der, weiß ich nicht, mit den Augen Laserstrahlen versendet oder so. Also wo der Wille durch den Blick wirkt, durch die Konzentrationskraft wirkt. Also man könnte sagen, bei den Elohim ist es konzentrierter Gedanke, der sich, oder Wille, der sich zum Gedanken konzentriert, der so fest wird, dass er Substanz wird. Ja, weil was ist der Gedanke? Gedanke ist abgestorbener Wille, sagt Steiner. Also es beginnt, das Schöpferische beginnt aus dem Willen heraus, aber da hat es noch keine Form im Grunde. Die Form bekommt es erst durch das gedankliche Element. Und wenn ich mir das aber jetzt noch verdichtet und verdichtet vorstelle, halt eben weil so gewaltige Wesenheiten wie die Throne dahinter stehen, dann wird im Endeffekt Substanz daraus.
Durch die Elohim, interessanterweise,
ne? Naja, durch die Elohim wird es dann bis zur festen Substanz geformt. Aber was sozusagen dahinter steckt als Kraft, die es immer wieder trägt, die aber immer mehr verborgen und verhüllt wird. Da von Schritt zu Schritt, am alten Saturn ist sie noch unmittelbar da. Da ist nur dieses Feuerelement, nur die Wärme da. Also da tobt diese Willenskraft, könnte man sagen, ungebremst. Auf der alten Sonne hüllt es sich schon ins Luftelement. Das ist schon was viel Gemilderteres. Weil die strömende Luft ist was anderes als das flammende Feuer. Und der Mond, Wasserelement, jetzt kühlt es noch mehr ab, könnte man sagen. Jetzt wird es noch verdeckter, das Feuer. Trotzdem steckt hinter dem Wasser, in dem Wasser, als eigentlicher Kern immer noch das Feuer dahinter. Und die Elohim sind jetzt die, die es bis zum Festen sogar bringen, die es so weit bringen, dass man es jetzt hinstellen kann, sozusagen. Das ist beim Wasser noch nicht der Fall.
Aber die Elohim haben in dem Sinn schon Gedanken, also ist das...
Ja.
Die haben schon Gedanken.
Ja. Sogar sehr stark, also da werden diese Gedanken dann sehr stark formen sogar. Das sind die, bei denen dieses Element das am stärksten herauskommt.
Also wenn man in Tat ist, in reinen Willen, dann das Gedanke ist auch nicht da.
Ja.
Dann sehe ich eine Tat durch, aber das Denken ist schon... vorbei.
Ja.
Hab's mir vorausgedacht.
Ja.
Ich setze das
jetzt
in Tat. Ne?
Das ist die Art, wie wir normalerweise. Aber das ist eben kein schöpferisches Tun dann. Dann ist es kein schöpferisches Tun. Schöpferisch ist umgekehrt. Da muss man natürlich den Willen dazu erziehen, dass der Wille schon eine gewisse Intelligenz in sich hat. Nur sie wird erst bewusst oder manifestiert sich in einer bestimmten Form, erst wenn es dann zum Gedanken abgestorben ist. Dann nimmt es auch eine gewisse Einseitigkeit an. Man könnte das vergleichen mit dem, was wir im vorherigen Vortrag, glaube ich, gesprochen haben. Da haben wir gesprochen, es gibt in der geistigen Welt, also im sogenannten Devachan, in der himmlischen Welt gibt es das obere Devachan, das auch Arupa, das ungeformte Devachan genannt wird. Weil man kann dieses Devachan von mir aus irgendwie fern mit dem Denkelement vergleichen, da sind es noch die schöpferischen Urgedanken, die noch keine bestimmte Form haben. Wo ich noch nicht sagen kann, das ist so oder so oder so geformt, sondern das ist so der schöpferische Einfall, in dem alles drinnen liegt noch, in einer bestimmten Richtung von mir aus, aber noch nicht genau ausgearbeitet ist. Erst wenn es eine Stufe tiefer sinkt, auf das sogenannte Rupa, auf das geformte Devachan, Rupa kommt aus dem Indischen, heißt einfach Form, dann wird es sozusagen ein kompliziertes Gedankengebilde, das genau ausgeformt ist. Dann weiß ich, da gehört dieses hin, dort gehört jenes hin, die Dinge stehen in dem und dem Zusammenhang. Das ist vorher, wo es noch der schöpferische Keim ist, noch nicht da. Das ist so schwer zu erleben, aber oft, wenn man einen schöpferischen Einfall ist, dann spürt man schon, ach, es ist da, es ist eine Fülle da, ich spüre sie, ich weiß, ich habe sie, aber ich kann eigentlich gar nicht sagen, wie sie ist. Und der Schritt, es zu formulieren, zum Beispiel auch, wenn man über geistige Dinge spricht, der Schritt, es dann zu formulieren, es zu formen, in Sätze zu formen, spürt man sofort, das ist ein Prozess des totalen Abtötens auch und des Vereinseitigens, des Verarmens auch im Grunde. Ich muss es aber machen, damit überhaupt irgendwas daraus wird, sonst kann ich sagen, und versteht niemand. Ja, selber kann man es nicht einmal noch fassen. Man weiß nur, es ist da. Aber mehr habe ich noch nicht. Ich spüre es als Kraft. Da ist eigentlich noch die Willenskraft ganz, ganz tätig und ganz lebendig, diese Energie spüre ich sozusagen. Aber ich muss es sterben lassen in gewisser Weise, verfestigen, einseitig sogar werden lassen, bis zu einem gewissen Grad, damit überhaupt etwas daraus wird. Ich meine, das ist auch den Prozess, den der Künstler immer machen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Theater eine Rolle gestalte, man kann jede Rolle auf tausend Arten gestalten, aber auf irgendeine muss ich mich dann einigen. Ich kann nicht alle tausend gleichzeitig machen, das geht nicht. Dann wird überhaupt nichts daraus. Wenn ich ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so, das wird dann eine völlig farblose Figur. Sondern ich muss dann eine gewisse konsequente Linie verfolgen einfach und in der weitergehen. Und andere weglassen, obwohl sie eigentlich im schöpferischen Ursprung drinnen liegen. Aber der ist einfach so reich, dass er im Grunde unendlich viele Gestalten beleben kann. Die zwar alle mit dem Kern zu tun haben, aber das sind halt die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich's realisieren kann.
Der Lebenslauf eines Menschen ist ja letztlich auch so, ne? Zu viele Möglichkeiten.
Ja, ja, aber irgendeine muss man dann realisieren. Ja, und bei der, und da kann man nicht sagen, mitten darunter, Herz, die gefällt mir nicht, ich möchte umsteigen.
Leider.
Das ist das Problem. Ja, ja, richtig, natürlich.
Aber ich glaube, der Rudolf Steiner hat auch mal gesagt, und dieser Anthroposophen, dass es gibt jene, die verstehen,
ja,
die tun nichts, und es gibt jene, die tun was, aber
und verstehen nichts. Ja, 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 ja. Und es gibt wenige, die beides miteinander verbinden. Das ist. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Da stimme ich dir durchaus zu. Das kommt überhaupt häufig vor. Ja, ja. Ja, also um auf das Brigitte zurückzukommen, also in dem ist sozusagen schon das Gewordene drinnen. Da ist diese Willenskraft der Throne schon sehr verdeckt, sehr verhüllt. Also unter dem Schleier dieser Einseitigkeit sozusagen. Diese Einseitigkeit ist eigentlich das, was ab einer gewissen Stufe dann als das Stoffliche erscheint, könnte man sagen. Das ist eine Einseitigkeit, die sich nicht mehr zurückbildet in gewisser Weise. Die ist unverrückbar.
Steckt dieser Wille drin?
Trotzdem steckt er dahinter, richtig. Trotzdem steckt er dahinter. Der gibt dem Ganzen dann, wie soll ich sagen, das Gewicht, die Schwere auch letztlich, die Dichte. Ja. Den das ist das, weil wenn ich da drauf klopfe, ist das Widerstand gegen meinen Willen. Das heißt, der Tisch hier ist ein Gegenwille, könnte man sagen. Der manifestiert sich dadurch, der lässt sich nicht so einfach da wegrücken.
Ja.
Bei der Luft ist es weniger, da komme ich durch. Ich spüre zwar, wenn ich so ein bisschen wache, spüre auch den Widerstand, aber er ist viel geringer.
Ja, ja.
Und aber da wird er jetzt ganz konzentriert.
Ja, ja. Aber ich habe den Gedanken jetzt, und genau dieser Wille wird das auch wieder auflösen.
Genau.
Genau der Wille, der jetzt drinnen steckt, ja, und nicht mehr sichtbar ist oder verschwunden ist, löst das Ganze wieder auf.
Mhm. Ja, ja, richtig, ja, ja.
Der
löst es auch wieder auf, ja, ja.
Er
löst sich selber auf, es kehrt wieder eigentlich in diesen Urwillen zurück, könnte man sagen.
Zur Einheit.
Zur Einheit zurück, ja, ja, richtig. Und das passiert ja im Grunde auch zwischen den planetarischen Verkörperungen, einmal.
In Zukunft.
Ja, ja.
Genau, das wird passieren, also wenn unsere Erdenentwicklung an ihr Ende gekommen ist, bevor es dann hinübergeht zum neuen Jupiter, also die nächste Verkörperung, löst sich substanziell die ganze Erde auf, vergeistigt sich völlig. Und das heißt, sie kehrt zunächst einmal wieder in diesen Zustand reinen Willens zurück und das steigt dann auf in so hohe geistige Welten, dass wir gar nicht mehr es verfolgen können. Das heißt, wir sowieso nicht, aber selbst Rudolf Steiner nicht.
Aber ich denke auch im Kleinen, wir brauchen gar nicht so
viele
Maßstäbe. Ja. Ich denke ununterbrochen, ich möchte nicht sagen, lösen wir uns auf, aber wir lösen ununterbrochen.
Ja, ist richtig. Ja, ja. Ja, das ist auch nicht ein Prozess, der mit einem Schlag sozusagen passiert, sondern der eigentlich kontinuierlich immer wieder, und wir, besonders wir als Menschen, arbeiten an dem sehr stark mit. Das ist überhaupt jetzt unsere Aufgabe, auch an dem Prozess mitzuarbeiten. Während bis zur Mitte der Erdentwicklung das Wichtigere war, es eben zu verfestigen. Jetzt sind wir bereits in der Phase, wo wir eigentlich durch unsere geistige Tätigkeit mitarbeiten, diese Ursubstanz wieder zu befreien.
So bis zu Golgotha gab es keine Radiation.
Ja. Keine Strahlung, Radioaktivität, ja. Genau. Radioaktivität hat etwas genau zu tun mit diesem Zerfallsprozess. Da kommt etwas von dieser Willenskraft langsam in der, genau, und die Materie zerfällt, zersplittert. Richtig. Genau das ist es, ja.
Und gewisse Tonen und Farben gab es auch nicht.
Ja. Richtig. Also vor allem auch in der Wahrnehmung nicht. Also bei den Griechen schildert es ist ja so schön, wie die Griechen noch blaublind waren.
In der Wahrnehmung.
In der Wahrnehmung, ja.
Die Farben waren da und die Tonen auch, oder? War alles schon da, aber die Leute schon das Licht wahrnehmen oder wie war das?
Also sagen wir so, die Leute konnten es nicht wahrnehmen, sagen wir es einmal so.
Aber alles war schon da.
Es war da in gewisser Weise. Das ist jetzt ein Riesenthema.
Das ist ja philosophisch.
Das ist ein sehr.
Ist es da, wenn wir es wahrnehmen? Oder?
Naja, es ist, wir haben schon mal gesprochen darüber, die Realität der Sinnesqualitäten liegt im Seelischen. In der Seelenwelt selber. Also es gibt ja verschiedene, wie soll ich sagen, Schichten der Seelenwelt. Es gibt die dichteren Schichten, die man als substanziell bezeichnen kann, aber seelisch substanziell. Und dazu zählen sehr wesentlich auch, naja, die Sinnesqualitäten im Wesentlichen, nur in ihrer reinen Form. Also so wie wir sie erleben, sind sie ganz stark abgetötet und abgeschwächt. Aber hinter dem Rot, hinter dem Erlebnisrot steckt eigentlich eine bestimmte Kraft in der Seelenwelt. Eine Substanz fast, könnte man sagen. Aus der sind zum Beispiel die Imaginationen auch gewoben. Also in einer Imagination kommen Farben zum Beispiel vor. Und sie sind anders aber als die sinnlichen Farben. Sie sind viel, viel strahlender, viel energiereicher. Also eben, erst nur wenn sie am Anfang, wenn man sie erst ganz blass wahrnimmt, sind sie vielleicht noch ähnlich den sinnlichen Wahrnehmern, aber sie werden viel intensiver, viel leuchtender, viel strahlender, von innen heraus leuchtender, mit nichts vergleichbar im Sinnlichen in Wahrheit. Man kann es eben entweder erlebt man es, dann weiß man, was es ist, dann sonst kann man nur stammeln darüber. Aber also unsere sinnlichen Farben zum Beispiel sind aber ein abgeschwächtes, stark abgeschwächtes, verdunkeltes Abbild dessen sozusagen. Das heißt, wenn wir sinnlich wahrnehmen, nehmen wir eigentlich Kräfte der Seelenwelt an der Materie wahr oder an der Grenze zur Materie wahr. Die Farbe ist nichts Materielles. Die Farbe ist nichts Materielles. Der Farbstoff, das ist aber nur der Träger. Das ist nur der Träger, an dem es erscheint. Richtig. Also die Farbe in letzter Konsequenz ist eine seelische Realität. Aber nicht nur eine subjektive des einzelnen Menschen, sondern eine Substanz, könnte man sagen, in der allgemeinen Seelenwelt. So wie es halt da Wasser, Feuer und so weiter gibt und Luft gibt oder die chemischen Elemente gibt, so gibt es in der Seelenwelt eben auch verschiedene Stoffe, jetzt sehr unter Anführungszeichen, und dazu zählen zum Beispiel die Farben. Dazu zählen die Klänge und dergleichen oder was irgendwie vergleichbar ist damit. Wovon also unsere sinnlichen Wahrnehmungen immer verzerrtes und sehr stark abgeschwächtes Abbild sind. Aber ihre eigentliche Realität liegt in der Seelenwelt. Dort sind sie, man könnte sagen, die Seelenstofflichkeit bilden sie. Eine noch dichtere, nämlich ganz finstere Stofflichkeit ist das, was mit verwandt ist oder was wir kennen aus unserem Erdenleben, aus den ganz niederen Trieben und Begierden, diese Kräfte, die da dahinter stecken. Die haben eine eigenständige Realität in der Seelenwelt und bilden dort sozusagen die unterste, dichteste, finsterste seelische Substanz. Und die häuft sich gerade in unserem Erdenbereich sehr stark an. Also wir sind der Ort im Kosmos, wo sich diese Kräfte sehr stark, gerade diese finsteren Kräfte sehr stark anhäufen.
Aber das sind auch sehr hohe geistige Kräfte.
Im Hintergrund natürlich, ja, im Hintergrund natürlich, ja, ja.
In einem von unseren Vorträgen sagt Stein, dass eben diese Verbrechen und alle Kriminellen, ja?
Ja.
Also sie können sich geistig sehr stark also entwickeln. Weil das ist umgekehrt.
Ja.
Das Geistige geht zwar in einen kriminellen Tat, aber sollte ein rein geistiger...
Richtig. Es ist eigentlich die Umwendung also ganz starker Kräfte in Wahrheit, nur in die falsche Richtung. Das ist richtig, ja. Das ist das Problem und natürlich da spielen die Widersachermächte dann eine große Rolle, um eben solche oft sehr starken geistigen Kräfte in eine völlig falsche Richtung zu lenken und dann kommen sie als das absolute Gegenbild da heraus. Gerade also bei solchen Verbrechen, wo man sich dann denkt, Gott, wie kann das ein Mensch tun? Also ein harmloser, unter Anführungszeichen, harmloser Taschendiebstahl oder so ist da weniger gemeint. Das ist sozusagen Kleingeld, aber wo wirklich diese Verbrechen passieren, wo man sich an den Kopf greift, dass sowas möglich ist und wie Menschen sowas tun können und wo man rätselt, was kann die Ursache sein dafür. Da stecken an sich also gewaltige geistige Kräfte dahinter, die nur in eine völlig falsche Richtung gelenkt sind. Durch die Widersachermächte.
Aber das Ich von den Kriminellen lernt wahrscheinlich am meisten durch diese Handlungen. Das ist
ja.
Ihm wird es ja dann entgegengestellt.
Ja, natürlich. Ich meine, wobei das jetzt wieder sehr schwierige Fragen gibt, weil die Frage ist, wie weit ein menschliches Ich dann damit verbunden sein muss. Das ist einmal eine andere Frage, weil wir haben vor längerer Zeit einmal darüber gesprochen, dass das immer bedeutsamer ein Phänomen wird, über das nur sehr heikel ist zu sprechen überhaupt. Es gibt ichlose Menschen. Das heißt, bei denen das Ich eigentlich nicht eingreifen kann und die im Grunde eigentlich wirklich nur Werkzeug der Widersachermächte sind. Also die Widersacher sind bereits so weit, namentlich die Arimanischen, dass ihnen das teilweise gelingt. Und das heißt, es ist im Grunde sozusagen nur eine menschlich erscheinende Hülle, die aber eigentlich von Widersacher-Elementarwesen besetzt sind, die aber dann von außen, von höheren Widersachern gelenkt und geleitet sind.
Also der lernt nichts,
meinst du? Weil da ist ich vielleicht in der Nähe, weil es eigentlich den Körper sich bauen wollte oder ihn beziehen wollte, aber dann aus irgendwelchen Gründen gehindert wurde daran. Und das wird immer wieder größer werden, dieses Problem, weil es wird immer schwieriger für das Ich eigentlich eine geeignete Verkörperung zu finden. Weil die Inkarnationsbedingungen eben dadurch, dass sich so viel, wie soll ich sagen, finsteres, astralisches, finsteres, seelisches angehäuft hat, hier gerade in unserer Erdensphäre, wird der Inkarnationsvorgang dadurch immer stärker behindert, wird immer stärker gestört. Und es bedarf schon eines sehr, sehr starken, eines sehr weit, bewusst weit entwickelten Ichs, dass das überwinden kann. Also da müssen schon gewisse Kräfte des Geist selbst da sein, also vom höheren Selbst, von dem wir gesagt haben, Geist selbst besteht in der Fähigkeit, seelisches, substanziell seelisch-astralisches aus dem Nichts heraus neu zu erschaffen. Dann habe ich eine Chance, dass ich etwas entgegensetze dieser finsteren Seelensubstanz, die hier auf der Erde ist, weil dann kann ich diese selbst geschaffene Seelensubstanz meinem Astralleib einverleiben und bin nicht angewiesen sozusagen auf die Substanz, die in der Seelenwelt einfach vorhanden ist. Aber ein Mensch, der geistig noch nicht so weit entwickelt ist, ist darauf angewiesen, sich aus dem, was eben einfach zur Verfügung steht, sich seinen Astralleib, das heißt seinen Trieb- und Begierdenleib zu bauen. Und die Substanz rundherum ist sozusagen verseucht von den Widersacherkräften in gewaltigem Maße. Das hat sich halt immer mehr im Laufe der Menschheitsentwicklung auch angehäuft. Weil da sind die Widersacher immer stärker geworden und die Erde ist im astralischen Sinn eine große Müllhalde geworden, eine seelische. Also das muss uns klar sein. Wir leben heute, wenn wir von der Umweltverschmutzung sprechen, einer noch stärkeren seelischen Umweltverschmutzung. Wir leben in einer sehr finsteren Seelenumgebung in Wahrheit. Also da ist ein dichtes Smogwolken sozusagen, astralische, um die Erde. Und das ist aber die Substanz, aus dem wir unseren Astralleib bauen müssen, sofern wir nicht selber aus dem Nichts heraus solche Kräfte, solche Seelenstoffe sozusagen erschaffen können. Sonst müssen wir es aus dem nehmen. Und wir können uns auch nicht welche aus irgendwelchen höheren Regionen mit herunternehmen, weil die sind nicht tauglich für den Gebrauch auf Erden. Weil die Seelensubstanz sozusagen, die wir brauchen, um uns hier einen irdischen Astralleib zu bauen, der tauglich ist, dass wir auf Erden damit leben können, der hat eine andere Qualität, eine andere Dichtigkeit als Seelensubstanz, die für höhere Sphären geeignet ist. Mit der können wir dann nichts anfangen. Die nützt uns hier nichts. Die ist rein und klar und licht und strahlend, aber da könnte man nicht überleben damit. Also wir brauchen ja auch etwas von diesen Triebkräften in uns. Die sind notwendig und nützlich, also unverzichtbar. Nur die Gefahr ist, dass sie einfach so von den Widersachern korrumpiert sind, dass das mit uns durchgeht und das Ich keine Chance hat, dagegen anzukämpfen. Und vielleicht dann gar nicht mehr sich in dieses Gefäß hinein inkarnieren kann in Wahrheit, obwohl alles vorbereitet ist, aber dann kommt das Ich drauf, da kann ich gar nicht rein, das lässt mich gar nicht mehr hinein sozusagen. Und dann wird das besetzt von namentlich arimanischen Elementarwesen, die aber unter der Leitung höherer arimanischer Wesenheiten namentlich stehen. Luziferische spielen auch eine Rolle, aber heute die besonders gefährlichen sind die arimanischen. Die sorgen auch, die sind ja die Geister der Finsternis auch, also die sind noch stärker dann die sogenannten Asuras, die sind noch stärker. Wenn wir dann sogar im Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte auch kommen auf diese Asuras. Also so als Vorgriff nur, wo gesprochen wird vom ersten Tag, vom Yom. Yom Echad. Yom ist eigentlich, sind die Urengel gemeint. Und die Urengel sind einerseits die Archai im positiven Sinn. Wenn es zum Schluss heißt, und wenn wir es jetzt deutsch nehmen, und das nannten die Elohim das Licht Tag und die Finsternis nannten sie Nacht. Und es ward Abend und Morgen ein Tag oder Tag einer oder der erste Tag. Auf der zweiten Seite ist das. Ja. Auf der zweiten Seite. Yom sind die Urengel, genau. Yom sind also es gibt Engel, Erzengel und dann die Urengel. Die Urengel sind die ihre Menschheitsstufe, also ihre Ich-Entwicklung bereits auf dem alten Saturn durchgemacht haben. Das sind die Archai? Das sind die Archai, ja genau, das sind die Archai. Und da gibt es eben auch zwei verschiedene Arten von denen. Es gibt welche, die mit dem Licht zusammenhängen und welche, die mit der Finsternis zusammenhängen. Das steckt ganz leicht auch da drin. Also die einen Laor, also Vaikra Laor Yom und Karalaila und die Finsternis Lakoshe Karalaila. Laila ist dann auch die Nacht, das ist durchaus auch eine Bezeichnung für die finsteren Achai. Und das sind die sogenannten Asuras, die Geister der Finsternis. Werden wir aber noch später mal genauer besprechen. Lachoshek, Velachoshek, das ist in der ersten Zeile, ganz oben, ja, und die Finsternis, Velachoshek. Choshek ist die Finsternis mit dem Artikel. Der Artikel ist an sich HA, aber manchmal ist es auch LA in einem anderen Zusammenhang. Und W heißt und. Weh Lachoshek und die Finsternis. Also da ist es sogar wirklich, stimmt es grammatikalisch wortwörtlich. Weh Lachoshek. und die Finsternis, Kara nannten sie Laila, Nacht. Aber das ist jetzt schon ein ziemlicher Vorgriff. Ja, jetzt sind wir noch immer am Anfang eigentlich.
Ja, dieses Wort Brigitte ist schon...
Es, ja, da steckt schon so unheimlich viel drin. Also wir sind immer noch ganz, ganz im Urbeginn drinnen. Also es steckt... Das ist nämlich das Interessante. Je länger man sich dann damit beschäftigt, man muss natürlich nur aufpassen, dass man sich nicht irgendwas zusammenspintisiert und zusammenkonstruiert, sondern man muss nur einmal versuchen, sich immer wieder das Bild aufzubauen und dann langsam knüpft sich was an. Also man darf nicht zu sehr mit Nachdruck versuchen, gleich irgendein Ergebnis rausholen zu wollen, sondern nur versuchen, da waren ja sehr gute Anregungen, eben mit dem ja, aber wo ist die Willenskraft jetzt, was du ernst gesagt hast, also die spüre ich noch nicht, wo ist die? Die ist also da sehr verdeckt dahinter. Ja. Eben weil das schon eine sehr späte Entwicklungsstufe ja auch ist, weil das ist vom Ursprung jetzt schon die vierte Stufe im Grunde, nur vom alten Saturn. Also es verhüllt sich. Der ganze, mit auch ein Grund, warum wir heute diese Finsternis haben, auch das ist ja eine Verhüllung, diese seelische Finsternis. Je weiter der Schöpfungsprozess, nämlich der Schöpfungsprozess im Großen, also weil die biblische Schöpfungsgeschichte, sagten wir, schildert ja nur eigentlich die, was beginnt mit der vierten Runde der Erdentwicklung. Also da ist nicht berücksichtigt der alte Saturn, nicht die alte Sonne, nicht der alte Mond, nicht die Wiederholungen dieser drei Zustände am Beginn der Erdentwicklung, sondern erst nachdem die drei Stufen abgeschlossen sind, diese Wiederholungen, dann fängt die eigentliche Erdentwicklung an und ein Stückel nach dem Anfang ist das, wo die Genesis einsetzt. Und da ist das, was eben jetzt substanziell herauskommt, mit dem eben schon sehr verhüllt, der Wille, der eigentlich dahinter steckt, der Wille der Throne, der ist da schon sehr, sehr versteckt dahinter. Aber das Wichtige ist, wir haben zwei Gruppen da drinnen. Das eine ist diese Substanz, die aus der alten Entwicklung herüberkommt, mit dem die Elohim nicht selber geschaffen haben, aber die sie jetzt weiter benutzen und formen. Und das andere am Anfang des Wortes mit dem B und R, diese innere Regsamkeit der Elohim selber. Also die innere Tätigkeit, die von ihnen ausgeht, die Substanz, die hineinströmt und dann der Funke des Geistes, der jetzt diese Mischung zündet. Also das ist jetzt eine hochbrisante Mischung und die zündet jetzt. Und von da können wir übergehen zum nächsten Wort, das hier steht. Bara. Brigitte, Bara, Elohim, Bara eigentlich, also das zweite A ein bisschen stärker betont. Wieder ein B, ein R und ein Aleph zum Schluss. Das Aleph in dem Fall vokalisiert als A. Also wird es als A ausgesprochen. Das deuten die Punkte da irgendwo darunter, diese komischen Zeichen da darunter an. Bitte fragt mich nicht in allen Details der Punktierung. Ist mir auch chinesisch. Aber es deutet in dem Fall auf jeden Fall an, dass das nächste Konsonantenzeichen als A ausgesprochen wird. Also diese Punktierung, die hat alle möglichen Feinheiten. Wenn man sich das jetzt aber genauer anschaut, allein die Konsonantenzeichen, vergleicht doch das einmal bitte mit dem Brigitte. Nur von den lassen wir mal die Vokalzeichen weg.
Die ersten drei sind dieselben,
richtig. Das ist doch interessant. Nur ein bisschen anders vokalisiert jetzt die ganze Geschichte. So dass man es nicht gleich aufs erste bewusst erkennt, aber das heißt, es ist eigentlich dieses zweite Wort, könnte man sagen, so ein bisschen eine Metamorphose oder eine Verwandlung des ersten oder eines Teiles. Des ersten, und zwar welches Teiles? der Teil, der die innere Wirksamkeit, die innere, das innere Erleben, die innere Tätigkeit der Elohim schildert. Aber nicht auf das Substanzielle jetzt eingeht, was mit dem Sch hereinkommt. Also um die Substanz geht es jetzt nicht, weil die bekommen die Elohim von irgendwo, sondern jetzt geht es nur um ihre eigene Tätigkeit. Und das ist das, was hinter dem Wort Bara steht, schufen. Das ist eben ihre eigene Tätigkeit. Also im ersten Wort ist eigentlich alles noch drinnen. Da ist alles drinnen einmal. Und jetzt im zweiten Wort wird beschrieben die Tätigkeit der Elohim selber. Also nur dieser eine Teil. Und das taucht dann erst wieder auf später im Hashamayim, im Himmel. Da ist das dann drinnen. Interessanterweise, also ist gerade das Substanzielle taucht im Himmel auf. Ja, haben wir noch lange Zeit, bis wir dorthin kommen. Dieses Bara, also eine Metamorphose eigentlich in Wahrheit des ersten Wortes oder eines Teils des ersten Wortes. Jetzt möchte ich aber noch einen Vergleich anstellen, damit wir sehen, dass ja auch in der deutschen Sprache die Laute ja durchaus auch eine gestaltende Kraft haben, eine imaginative Kraft. Also auf der Ebene der Laute nämlich, ist das bildhafte Element in jeder Sprache drinnen. Die Laute, die Konsonanten geben, und zwar namentlich die Konsonanten, geben, sind Formkräfte, erzeugen Bilder dadurch. Und die Vokale geben vielleicht gewisse Färbungen. Die sind weniger formend, die geben eine gewisse Stimmung, die damit verbunden ist. Ein mehr sich öffnen im A, ein mehr im E, ein mehr zu sich kommen, im I etwas Bestimmendes, von mir aus Strahlendes, also da geht es dann sogar ein bisschen auch in ein Formerlebnis hinein. Aber die Konsonanten, das Bu hat im Deutschen genau denselben Charakter, wie es hier im Hebräischen das Bet hat. Das ist, und das Wu ist mehr diese Willenskraft, die was in Bewegung bringt. Die aber im Hebräischen, haben wir gesehen, sehr eng verwandt gesehen wird, weil das Zeichen für Bu und Wu ist eigentlich dasselbe, nur durch den Dagesh, durch den Punkt unterschieden. Weil das Bet kann als Bet oder als Wet gesprochen werden. Hängt zusammen. Naja, machen wir gleich einen ganz wilden Sprung. Was fällt uns denn so ein, was auch beginnt im Anfang oder am Anfang? Na, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes Evangelium. Einmal jetzt durchaus auf Deutsch. Springen wir mal in die deutsche Sprache hinüber. Wo liegt denn da also das Hauptgewicht? Was ist da das Wichtigste in dem Satz?
Ja, im Deutschen das Wort.
Das Wort, genau, das Wort. Na, vergleichen wir mal das Wort mit dem Bereshit. Was liegt im W drinnen? Im W haben wir schon gesprochen, da ist diese Willenskraft eigentlich drinnen, von mir ist auch eine wellende Bewegung, die dadurch entsteht, dass sich der Wille gegen einen Widerstand durchsetzt, weil die Wellen auf dem Wasser entstehen, zum Beispiel dadurch, dass der Wind darüber streicht, das Wasser setzt ihm aber Widerstand entgegen und der Sturm bäumt es auf und so kommt die Welle in Bewegung. Also Willenskraft dahinter, eine Feuerkraft auch dahinter, das W, also hängt mit dem Feuerelement auch zusammen, also gerade dieser starke Wille ist immer was Feuriges, dieser Wille, der sich durchsetzen will, also mit dem beginnt es, also das heißt eine sehr starke Kraft, eine sehr starke Regsamkeit, eine Tätigkeit, das steckt dahinter, hinter dem W. Wenn man es vergleicht mit dem B, im Puh, ist das eigentlich schon was Fertiges geworden. Da ist, jetzt ist diese Blase, diese Hülle irgendwo da. Da ist von der Tätigkeit eigentlich nichts mehr zu spüren. Im Wu hingegen ist eine starke Tätigkeit dahinter. Was haben wir als nächstes im O, im Wort? O, O, also eine Vokalisierung, O. Was drückt sich im O aus? Der Sprachgestalt, man kann sich vielleicht noch erinnern. Was Umfassendes hat auch mit der Sympathiegeste zu tun. Also so ich umarme euch, ist eigentlich steckt dahinter. Also so einen gewissen Bereich zumindest umarme ich. Ist es ein bisschen anders als dieses ganz große sich öffnen im A, da öffne ich mich bis zur Unendlichkeit im Grunde. Da bin ich ganz offen. Im O bin ich schon viel bewusster bei mir und umfasse jetzt was und sage, ihr seid mir sympathisch, ihr gehört zu mir, wir gehören zusammen. Das liegt im O drinnen. Es hat also so etwas Rundendes zugleich auch. Was in Sympathie Rundendes, wenn man will. Was haben wir denn beim Regit? Naja, beim nächsten wird es jetzt wieder interessanter, begegnen uns das R wieder. Eine starke innere Erregung oder eine innere Erregsamkeit, eine Drehbewegung von mir aus, aber ganz im Seelischen gedacht. Also ein seelisches inneres Drehen ist das Ganze. Das haben wir jetzt im Wort auch drinnen. R. Also sogar ist da jetzt dieser Kraftaspekt noch, kommt viel stärker heraus, weil durchs W herauskommt, durchs R auch noch herauskommt, wobei dazwischen das O, das Rundende, das R noch unterstreicht, ihm aber zugleich den Charakter der Sympathie, des Umarmens irgendwo gibt. Und dann haben wir im T, haben wir wieder den Einschlag des Geistes drinnen. Also das heißt, wir haben gewisse Ähnlichkeiten, weil da ist auch das R ist stark drinnen, diese Bewegung ist drinnen, ein Einschlag des Geistes haben wir, aber am Anfang haben wir statt des W, das verwandte B, das aber jetzt nicht mehr eigentlich Tätigkeit ist, sondern so geronnene Tätigkeit ist, könnte man sagen. Aus dem W ist das W, B, ist das B hervorgegangen. Also diese Wellen verfestigen sie irgendwo, erstarren irgendwo und bilden dann diese Hülle. Das heißt, im Wort wird viel stärker die Tätigkeit, diese innere Erregsamkeit, diese Tätigkeit als solches betont, während in dem Perigit das schon viel konturierter wird, könnte man sagen, verfestigter wird. Überhaupt dann noch dadurch, dass das Sch hineinkommt, das beim Wort überhaupt fehlt. Also man könnte sagen, im Wort liegt die reine Schöpferkraft eigentlich dahinter in Wahrheit. Und im Perigit ist es aber schon sehr stark vermischt mit dem substanziellen Element, das einfach hineinkommt. Es ist also schon diese Erregsamkeit drinnen, es schlägt auch der Geist ein, aber da ist sehr viel Stoffliches, Seelenstoffliches von mir aus jetzt am Anfang, aber nicht die reine Tätigkeit, sondern Tätigkeit vermischt mit der Substanz, während im Wort die reine Tätigkeit als solche lebt. Und durchdrungen das Ganze auch sehr stark eben durch das O von diesen Sympathiekräften, also von diesen, könnte ich auch sagen, Liebeskräften irgendwo. Das kommt dann noch deutlicher heraus, während im Perigit ist mehr dieses E, dieses sich selber spüren drinnen, durch die Vokalisierung. Was ein bisschen auch verwandt ist mit dem Ego irgendwo, also das sich selber, E. Im E ist immer das sich selber spüren. Davon ist jetzt in dem Wort nicht die Rede, sondern da ist die Sympathiegeste drin, und die Sympathiegeste setzt aber voraus, dass ein wie soll ich sagen, bewusstes Zentrum bereits da ist. Das ist nicht irgendwas umrundet, irgendwas, es geht von mir aus, also es muss von mir ausgehen, diese Sympathie. Das heißt, da muss ich mir schon meiner selbst bewusst sein, muss das auch wollen, sonst gibt's das nicht. Also, das heißt, es ist sehr wohl das Selbstbewusstsein auch drinnen, aber es ist bereit, anderes mit einzuschließen. Während sich im E zunächst einmal ganz auf sich selber nur konzentriert. es gibt auch noch kein, in dem Sinn gegenüber vielleicht da drinnen, auf das es sich richten könnte. Also der Unterschied ist einfach, dass es da mehr die reine Schöpfertätigkeit als solche ist und dort eben viel stärker vermischt einerseits mit dem Substanziellen und viel mehr Gewicht darauf gelegt ist, auf das Selbsterleben noch. Und beim Wort ist es die Tätigkeit als solche und diese Tätigkeit ist stark verbunden ist mit dem Sympathie- oder Liebeselement. Also so als Andeutung irgendwie. Jetzt, ja.
Das ist auch die reine Liebe, ne?
Ja, die reine tätige Liebe.
Ich habe das Wort ausgedrückt.
Ja.
Wenn du jetzt so ja. viel geschildert hast, habe ich gedacht, das ist eigentlich reine Wille. Ich befinde etwas, vielleicht auch etwas, was in mir ist.
Ja, ja.
Doch für mich, also, und etwas ist mir sympathisch.
Richtig, ja.
Und das ruft in mir so eine innere Tätigkeit.
Genau.
Und dann also und kommt
dieser geistige Einschlag hinein.
Das ist auch das Element der Liebe.
Ja, ja, durchaus. Durchaus. Und das Wort, wissen wir, damit ist der Christus letztlich gemeint. Und der Christus ist einerseits also die Liebe schlechthin und er ist aber auch in Wahrheit das, was hinter der ganzen Schöpfertätigkeit steht. Ich war denn eigentlich, der Vater, Gott, schafft durch den Sohn. Das heißt, in letzter Konsequenz, was hinter aller Schöpfertätigkeit steht, ist der Christus. Der Christus ist eigentlich der die Schöpferkraft in die Welt hineinleitet, könnte man sagen. Und die anderen Hierarchien übernehmen es dann. Und in Wahrheit wirkt ja auch der Christus durch die Gemeinschaft der sieben Elohim in Wahrheit durch. Der steckt in Wahrheit dahinter. Aber
als Einschlag bei dem Brigitte.
Ja, man könnte sagen, da genau, da kommt er eigentlich hinein, richtig, richtig, oder da wirkt er durch. So ist es, ja, genau. Genau, also man könnte sagen, das Wort ist die Kraft dadurch, die hinter dem Brigitte eigentlich dahinter steckt noch. Aber eine viel geistigere Ebene ist. Naja, versuchen wir uns noch ein bisschen an die Elohim heranzutasten. Oder geht sich das noch aus heute? Können wir, ein bisschen tasten wir mal heran. Wir müssen sicher eh das nächste Mal auch ein bisschen wiederholen. Jetzt kommen wir so langsam zu den Wesen selber. Jetzt tauchen die einmal auf, sich in ihrem Wesen zu charakterisieren durch ihren Namen. Der Name ist eben auch wieder nicht zufällig gewählt. Dieses Elohim beginnt also mit einem Aleph, das nach Ei vokalisiert ist. Also was unserem deutschen AE sozusagen entspricht. Also es ist weder ein reines A noch ein reines E, sondern es liegt so irgendwo dazwischen. Also rein von der Stimmung her wäre im A das absolute sich öffnen, das sein Innerstes offenbaren in die ganze Welt, dadurch freilegen für die ganze Welt. Im E ist eigentlich genau das Gegenteil, kann man sagen, das sich verschließen, aber dafür mich ganz selber spüren, während im A gebe ich mich vollkommen hin. Also es liegt so dazwischen, es ist beides drinnen irgendwo.
Die Elohims hätten das nicht fertig gemacht.
genau. Dazu muss man ja sagen, der Name Elohim also leitet sich ab von der semitischen Wurzel El. Das ist in vielen semitischen Sprachen die Grundbezeichnung für Gottheit, also El. Oder oft auch vokalisiert nach A-L dann, Al. Na, in Allah ist genau dasselbe drin. Elohim ist ja auch im Übrigen, wissen wir, die Mehrzahl, weist es auf die sieben Elohim hin. Sieben steht zwar nicht direkt drinnen, aber doch, dass es eine Mehrzahl ist, weil in der Einzahl würde es Eloah zum Beispiel heißen. Eloah oder Elah, Allah. Das ist alles verwandt miteinander. Aber in dieser speziellen Vokalisierung, wie es da vorliegt, also Elohim mit E geschrieben, deutet es einmal an, dass einerseits dieses sich hingeben, sich öffnen, sich offenbaren drinnen ist, andererseits aber auch das sich selber spüren. Also eine Mischung aus beiden irgendwo. Es ist nicht das völlige sich aufgeben, sondern es ist auch das zugleich sich spüren drinnen. Und zwar sich spüren nämlich in dem schöpferischen Prozess. Das werden wir dann noch genauer sehen. Das ist eine gute Mischung. Es ist eine sehr gute Mischung, richtig. Richtig. Darum ist vielleicht die Umschreibung, wie man es normal werden die Elohim, ja, wenn man es im Deutschen schreibt, mit E geschrieben. Das ist vielleicht gar nicht so geschickt, weil da dieses Moment des sich öffnen, sich hingeben, sich offenbaren, so ein bisschen untergeht. Im E, A-E ist eigentlich beides drinnen. Im E ist nur das sich selber spüren. Also das heißt, die deutschen Elohim sozusagen sind ein bisschen egoistischer. Die sind mehr nur auf sich spüren aus. Also in solchen Feinheiten sind Unterschiede. Das haben die Menschen damals wirklich empfunden, diesen feinen Unterschied. Das macht es aus. Und aus dieser Mischung zwischen sich offenbaren und sich spüren, im das ist ein ganz lebendiger Laut eigentlich. Der L ist der lebendigste Laut überhaupt. Da muss die Zunge ganz beweglich sein. Ich meine, beim Meidlinger L ist es weniger lebendig, da liegt sie schwer unten. Aber sie sollte ganz leicht und lebendig sein. Eigentlich das aufquellende Leben schlechthin. Leben schreibt man nicht umsonst mit L. Weil das also sowas Bewegliches hat, sowas flüssig, fließend Bewegliches, das immer wieder aufquillt und sich nicht hindern lässt daran. Also aus diesem sich hingeben, sich offenbaren und doch sich spüren, da durch das Ganze fließt also ungeheures Leben hindurch. Und dieses Leben ist jetzt endlich auch einmal mit den Sympathiekräften verbunden im O. Elo. Also jetzt kommt das O auch noch dazu.
Und Allah, das ist nicht Mehrzahl, sondern das ist
Allah. Allah ist, das ist Einzahl. Das ist Einzahl. Das ist Einzahl, so wie im Hebräischen Elo oder Eloa die Einzahl ist, so ist Allah auch die Einzahl. Also da ist es definitiv Einzahl, als Einzahl auch gefasst. Im Hebräischen ist es aber ganz deutlich die Mehrzahl. Ich meine, da wird dann bei den Auslegungen immer wieder gerätselt, warum, naja, sind halt Reste des alten Polytheismus, also der Vielgötterei, die sich noch durchgeschlagen hat. Und so genau weiß man es nicht, aber es steckt dahinter, dass es eben eine Siebenheit von Elohim ist. Und wir werden das dann noch genauer verfolgen, wie nämlich gerade die Entwicklung durch den Schöpfungsprozess machen ja die Elohim selber auch eine Entwicklung durch. Und die besteht unter anderem dadurch, dass sie eine Art Gemeinschaftsbewusstsein auch sich erwerben. Aber erst durch das Schöpfungswerk selber. Aber am Anfang ist es so, dass jeder, Steiner sagt, jeder bringt gewisse Fähigkeiten mit. Und erst wenn sie diese Fähigkeiten vereinigen, können sie ihr Ziel erfüllen, das sie sich gesetzt haben. Na, wir werden dann gleich sehen, was das. Na, vielleicht werden wir das erst das nächste Mal sehen. Heute weisen wir es erst einmal an.
Interessant zu wissen, wenn die Araber Allah sagen, welchen Elohim meinen sie?
Ja, genau. Ist
das wieder der Jahwe oder das ist ein anderer?
Ja, es geht in die Richtung Jahwe, nur es ist auch in Wahrheit nicht ganz rein Jahwe mehr, sondern ein bisschen was Widersachermäßiges schaut da auch noch durch. Mittlerweile gibt ja immer dann in derselben Hierarchie auch noch Widersachermächte auch dahinter. Aber jetzt wollen wir mal die Araber nicht beleidigen, sonst kriegen wir es zu tun damit. Das müssen wir zumindest alles genauer noch untersuchen. Ja, genau.
Die Elohims hatten bei ihrer Schöpfung auch mit Widersachern zu
kämpfen.
Ja, 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 sicher. Widersacher gibt es zu dem Zeitpunkt schon kräftig in der Welt. Der Sturz Luzifers oder so, das fällt nur in die alte Mondenzeit eigentlich, also in die vorhergehende planetarische Entwicklung. Da gibt es schon diese erstmals so eine Trennung auch. Mhm. Da gibt es erstmals eine Trennung. Also dieser alte Mond trennt sich von etwas Sonnenhaften schon einmal ab. Das gibt es schon bei der alten Mondenentwicklung, gibt es eine Trennung, und die hängt auch damit zusammen, dass Wesenheiten dann abkommandiert werden in diese bisschen zurückgebliebene Welt sozusagen zu gehen, während die anderen mit dem Sonnenhaften hinausgehen. Aber die werden noch nicht Widersacher sozusagen aus eigenem Antrieb heraus, und sie werden in gewisser Weise abkommandiert dazu, sagt Steiner öfter. Also sie werden dorthin geschickt und haben diese Aufgabe, wirken dadurch aber dann im Laufe der ganzen Geschichte als hemmende Kräfte. Und das heißt also als Widersacher. Und in der Folge, das Interessante nämlich, machen die Engel, also die Hierarchie, die über uns steht, die Engel, die auf dem Mond ihre Menschheitsstufe durchmachen, ihr Ich entwickeln, und die bereits jetzt unter den Einfluss der Widersacher kommen, die kriegen schon ein bisschen was von eigener Freiheit hinein. Die eigentlichen luziferischen Wesen sind einmal abkommandiert worden. Das war nicht ihr Wille, sondern das geht letztlich von der Trinität aus, geht dieser ganze Plan, dass sich diese Welt trennt und da Wesenheiten so ein bisschen zurückgehalten werden in ihrer Entwicklung. Aber die Engel, die in dieser Welt jetzt ihre Ich-Entwicklung durchmachen, die gewinnen dadurch schon ein gewisses kleines Maß aus sich selbst, sagen zu können, nein, das wollen wir nicht. Sondern wir machen es anders. So ein kleines Haucherl, noch nicht vergleichbar mit der Freiheit des Menschen. Aber so ein Leid. Naja, die Engel machen auf der alten Mondenwelt ihre Menschheitsstufe durch und stehen dort aber bereits unter dem Einfluss der Widersachermächte.
Okay, die haben auch am alten Mond gewirkt.
Ja, genau, genau. Und das bewirkt, dass die Engel die Ersten sind, die, weil sie die Widersacher sozusagen wegziehen ein bisschen von der Entwicklung, gewinnen sie aber selber, die Engel, nämlich jetzt einen gewissen Spielraum, selber zu entscheiden, wo will ich hin, in die eine Richtung oder in die andere. Die ursprünglich als luziferische Wesen abkommandierten Wesenheiten hatten keine Wahl. Die sind sozusagen abkommandiert dazu und haben jawohl, und haben das getan. Die Engel sind die Ersten, die ein bisschen eine Wahlmöglichkeit haben, in welche Richtung sie sich wenden. Folgen sie den Widersachern mehr oder folgen sie den anderen mehr?
Aber das sind die Luziferischen, das sind auch auf die Engel.
Natürlich, da werden jetzt manche dann auch wie von den Engeln auch zu Luziferischen, indem sie sich für die Richtung entscheiden. Aber da ist schon ein gewisser Mitentscheid von ihnen selbst drinnen. Der ursprünglich, als die Widersacher sozusagen in die Welt getreten sind, bei denen nicht vorhanden war. Sondern die sind abkommandiert worden. Aber die Engel sind die Ersten, die eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei Welten im Grunde haben, könnte man auch sagen. Nicht wahr? Dadurch, dass die luziferischen Wesenheiten abkommandiert wurden, sind überhaupt erst diese zwei Weltbereiche entstanden, zwischen denen man sich entscheiden kann. Wenn man jetzt sagt, die gute und die böse Welt, ist das sehr plakativ ausgedrückt. Aber eine Welt, die sozusagen in die Zukunft weist, eine andere, die zurückhält als Widersacher. Aber das ist sozusagen aus, wenn man will, göttlichen Ratschluss entstanden, diese Trennung überhaupt. Und die Engel sind die Ersten, die sich entwickeln in einer solchen getrennten Welt und die als Erste die Möglichkeit haben, wende ich mich dahin oder wende ich mich dorthin. Weil vorher gab es diese Trennung einfach gar nicht. Da gab es die eine geistige Welt im Wesentlichen. Ich meine, es gab schon gewisse Widersacherentwicklungen vorher auch, aber das ist jetzt ein sehr kompliziertes Thema. Aber die Engel sind die Ersten, die eine gewisse Freiheit gewonnen haben. Und bei uns wird das dann das eigentliche Prinzip oder das eigentliche Ziel sogar der Entwicklung. Ja, also von den Elohim wissen wir jetzt, dass sie sich öffnen, aber auch sich selbst spüren, dass das Leben in ihnen aufquillt und dass gewisse Sympathiekräfte in dem O darin auch wirksam werden. So viel wissen wir bis jetzt. Und ich würde fast sagen, mit dem hören wir heute auf. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Und wenn wir versuchen, uns das nächste Mal einen Reim darauf zu machen, was das bedeutet. Aber es ist immerhin schon etwas, also, was mit Leben, mit Sympathie zu tun hat, also mit gewissen Liebeskräften zu tun hat, aus dem etwas Lebendiges quillt oder entsteht.
So halbe Elohims haben wir schon.
Genau. Also wir sind auf dem Weg. Jetzt könnte man zum Abschluss noch einmal, haben wir gesagt, da rezitieren wir es noch einmal.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz ve ha-aretz hayeta tohu va-bohu ve koshen al pnetehom ve ruach Elohim merachefet על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.
Bis zum nächsten Mal.
Okay.